zusammen. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid alle gesund. Und ich hoffe, dass ihr eure Aufträge zu Hause pflichtbewusst erfüllt. Wie auch ihr haben wir von der PH Luzern einen Auftrag erhalten. Und zwar dürfen wir einen Podcast erstellen. Wir, das sind Frau Suter, Frau Elmiger, Herr Habicher und ich. Diesbezüglich wollen wir euch eine Kurzgeschichte näher bringen und die dann euch auch vorlesen. Die Kurzgeschichte lautet Die Vogel und ist eine der meistgelesenen Kurzgeschichten der Welt. Vermutlich auch deshalb, weil sie in indischen und chinesischen Lehrmitteln vorkommt. Die Geschichte handelt von einem Knaben, der mit seinem Vater in den Berge geht, dort den Vater durch einen tödlichen Absturz verliert und alleine ins Tal zurückwandern muss. Die Geschichte stammt von Meinrad Inglin und Meinrad Inglin stammt wie ihr aus dem Kanton Schwyz. Einige Kilometer von euch entfernt hat er diese Geschichte entworfen und geschrieben. In dieser Geschichte verarbeitet Meinrad Inglin einen persönlichen Schicksalsschlag, denn auch er hat seinen Vater in den Bergen verloren. So viel zum Autor und für den Überblick zur Kurzgeschichte. Nun möchten wir gleich beginnen, die Kurzgeschichte euch vorzulesen. Die Vogel von Meinrad Inglin. Der Vater wanderte mit seinem 12-jährigen Sohn im grauen Frühlicht eines Septembermorgens gegen Osten durch ein leicht ansteigendes Bergtal hinauf. Über dem Flüsschen, das hier zwischen Erlenbüschen und krautigen Wiesen noch breit und ruhig dahinzog, schwebte ein dünner Nebel, den die Wandernden als kühlen Hauch im Gesicht spürten, wenn der Weg sie in die Nähe des Wassers oder über eine Holzbrücke auf das andere Ufer führte. Die dunklen Waldhänge aber sah man auch durch den Nebel auf beiden Talseiten steil gegen den blassblauen Morgenhimmel steigen. Der Knabe durfte den Vater zum ersten Mal in eine Gegend begleiten, die nächstens auf die Gemsjagd freigegeben wurde, und wartete mit froher Spannung auf alles, was ihm dieser lang ersehnte Tag bescheren würde. Er konnte mit dem großen, stattlichen Manne noch nicht Schritt halten, doch hätte er niemals zugegeben, dass man deshalb auch nur um Fingersbreite mäßiger ausgeschritten wäre. Mühelos und freudig aufgeregt blieb er neben ihm, schaute mit dem klugen Gesicht, in dem sich schon die kräftig bestimmten väterlichen Züge abzeichneten, neugierig nach allen Seiten, hörte mit wachen Ohren auf jedes Wort und folgte mit raschem Blick jedem Hinweis. Auf einer kurzen und ebenen Strecke pfiff der Vater einen Marsch und ging nun doch etwas kürzer, weil der Junge weit ausholend durchaus im Takt bleiben wollte. Als der Marsch bei der nächsten Steigung zu Ende war und jeder wieder in sein eigenes Schrittmaß fiel, blickten sie einander lachend an. Sie waren gute Kameraden. Bald kamen sie an den Fluss eines bewaldeten Rückens, wo das Tal sich in zwei Täler gabelte, das Flüsschen in zwei Bäche, die Bergstraße in einen schmalen Fahrweg und einen Fußpfad. Während sie den Pfad einschlugen, der nach Südosten in das engere, steilere Tal hinaufführte, deutete der Vater in den Waldrand hinein, auf einen mannshohen, von Efeu, Moos und Bärlapp überwachsenen Felsblock. »Von jener grünen Kanzel herab«, sagte er, »habe ich den großen Fuchs geschossen, den jetzt die Mutter als Pelz trägt. Er wog 18 Pfund.« Das ist viel, nicht? Ja, sehr viel. Gewöhnlich wiegen unsere Füchse hier etwa 12 bis 14 Pfund, wenn sie ausgewachsen sind. Aber gell, es kommt mehr darauf an, ob ein Fuchs in den Haaren gut ist, als wie viel er wiegt. Richtig, und dieser Bergfuchs war gut. Er hatte schon das schöne, lange Winterhaar, darum hat Mutter ihn auch bekommen. Am schönsten war er freilich, als er flüchtig aus dem dunklen Tannenwald herabkam, in raschem Trab, gespannt, lautlos, und dann da unten zwischen entlaubten Buchen in der Sonne auf einmal prächtig rot-gelb aufleuchtete. Oder als er überhaupt noch lebend in den Wäldern herumstrich. Ja, das glaube ich, aber ich hätte ihn auch geschossen. Der Vater lachte. Da siehst du, viele Menschen verstehen nicht, dass man an wildlebenden Tieren die größte Freude haben und sie dennoch erledigen kann. Das sei ein Widerspruch. Kann sein, dass es einer ist, aber das Leben hat viele Widersprüche. Man kann nicht alles lösen und es ist trotzdem schön. Indessen stiegen sie rüstig den steiligen Weg hinan, blieben auf einer schmalen Brücke im frischen Luftzug, der den stiebenden Bach begleitete, eine Weile stehen und schauten in die Tiefe des Haupttales hinaus, wo das Flüsschen unter dem längst hinter ihnen zurückgebliebenen dünnen Nebelschwanden in vielen Windungen westwärts zog. Es war ihr letzter Blick ins Tal. Der Weg führte sie gleich darauf schattenhalb einer Berglehne entlang, die wenig Aussicht mehr bot. Manchmal aber sahen sie zwischen Tannenwipfeln hindurch im Hintergrund einen langen, gegen Süden aufsteigenden Felsriegel. Der Vater wies darauf hin und sagte: »Wenn wir dort oben sind, sehen wir die Alp und hinter ihr den Furgelgrat, wo wir hinauf wollen.« »Warum heißt er so?« »Wegen seiner Form. Furgel oder auch Furkel, Furka, Forke ist ein altes Wort für Gabel. In den Bergen bedeutet es einfach Gabelung.« Er brach ab und blickte aufmerksam den Weg entlang. Sie hörten durch das Rauschen des Bachs Hundegebell, Viehglocken und das »Hoi, hoi« des Hirten, der eine Herde von der abgeweihten Alp zu Tale trieb. Ein junges Mädchen kam voraus, das ging scheu an ihnen vorbei. Ihm folgten hintereinander etwa 30 Rinder und Jährlinge, von denen manche mit einem neugierigen Blick auf die beiseite getretenen Wanderer stehen blieben. Der Vater traf auf einen Rind zu, strich ihm mit dem Finger vom einen Horn über die krause Stirn hinweg zum anderen und erklärte: »Das hier ist auch eine Furgel, das ist die Form.« Das Rind wurde vom nächsten weitergedrängt. Das übernächste wich mutwillig trabend aus der Reihe und begann dann Kräuter zu rupfen, als ob es alleine wäre. Aber schon rannte der schwarz-weiße Treibhund von hinten her und hetzte es bellend auf den Weg zurück. Zuletzt kam der bärtige Hirt, eine Traggabel auf dem Rücken, ein silberbeschlagene Pfeife im Mundwinkel, von einem Elper oder Holzer begleitet, der ein Gewehr umgehängt hatte. »Der mit dem Gewehr ist der Wildhüter«, erklärte der Vater dem Knaben noch rasch. Dann begrüßte er die beiden, die ihn kannten und heiteren Angesichts stehen blieben. Der Hirt wusste, warum dieser Mann da unterwegs war und begann unaufgefordert von Gämsen zu reden, die während des Sommers bald auf der Furgel, bald weiter hinten im stutzigen Band oder auf der Karrenweid gewesen seien. Auf Fragen nach ihrer ungefähren Anzahl, ihren Böcken, ihrem Erscheinens bei einer gewissen Salzlecke und nach dem vermutlichen Strande und Wechsels eines anderen Rudels gab er Auskunft, so viel er eben wollte oder konnte. Der Vater fragte darauf den Wildhüter, der schweigend zugehört hatte, ob er ihm für die bevorstehende Jagd einen Träger wisse, und sagte dann, da der Mann nachdachte: »Vielleicht fällt euch einer ein. Ich komme nachmittags auf den Rückweg deswegen bei euch vorbei. Es liegt mir ja am Weg. Zählt drauf!«
Der Hirt und der Wildhüter nahmen mit einem Händedruck Abschied und liefen eilig der Herde nach. Der Vater stieg mit dem Sohne weiter bergauf und erreichte bald die Waldgrenze. Hier oben lief der Weg unter einem wolkenlos blauen Himmel zwischen steinigen Höcken hin und bog dann in eine kurze, felsige Enge, die sich unvermutet gegen Osten öffnete und den Blick auf die lichterfüllte, von höheren Bergen rings umgebene grüne Alp freigab. Vater und Sohn blieben schweigend stehen. Die Sonne blitzte ihnen entgegen. Es war ganz still. Der Knabe blickte mit freudigem Staunen in diese mächtige, heitere Hochwelt hinein. Er sah den Vater an, der ihm froh bewegt zunickte. Er schaute von Neuem und atmete tief und glücklich auf. Nach einer Weile, als sie auf die ebene Alpweide hinausschritten, sagte der Vater: »Der Bergsattel dort hinten ist die Furgel, wo der Rinderhirt Gämsen gesehen hat. Meinst du, werden wir sie auch sehen?« »Möglich, wenn sie noch dort sind. Aber ein Hirt weiß nicht immer so genau Bescheid. Der Wildhüter hätte schon mehr erzählen können.« »Warum hast du ihn nicht gefragt?« »Weil er der Wildhüter ist, der die Gämsen hier das ganze Jahr beobachtet und vor Fleven bewacht, der sie kennt und gern hat. Ich hätte ihn um Auskunft bitten können und wahrscheinlich manches erfahren. Er ist ein aufrichtiger Mann und wir kommen gut miteinander aus. Aber das will ich ihm ersparen. Er soll mir seine Schützlinge nicht verraten müssen. In den Revieren ist es anders. Dort wird der Wildhüter von den Jägern angestellt und sagt ihnen, was er weiß. Aber hier haben wir noch freie Jagd. Hier muss der Jäger rechtzeitig die Augen und Ohren selber auftun, wenn er nachher ein Tier antreffen will.« Sie durchwanderten die verlassene Alp und stiegen der östlichen Berglehne entlang gegen die Furgel hinauf. Manchmal blieben sie stehen und der Vater suchte mit dem Fernglas Hänge und Felsbänder ab. Als sie die Furgel erreichten, einen breiten Gratsattel zwischen zwei Bergkuppen, krochen sie auf Händen und Füßen über das schieferige, lose Gestein und die spärlichen Rasenplätze leise zum jenseitigen Grathang vor. Hier blieben sie spähend liegen und die Augen des Knaben funkelten vor Spannung, doch sahen sie keine Gämsen. Sie standen auf und erst jetzt sah der Knabe erstaunt, dass hier gegen Osten schon wieder eine andere Bergwelt vor ihnen lag, von der sie auf dem ganzen Wege nichts bemerkt hatten. Der Vater erklärte, dass eben dies auch ein Merkmal der Furgeln sei. Es gibt in unseren Alpen viel Furgeln, die so oder ähnlich heißen. Manchmal fallen sie mit einer Grenze zusammen und fast immer sind es Passübergänge, oft auch Wasserscheiden. Die bekannteste und eine der größten ist die Furka-Passhöhe. Den Bergsteigen sind die Furgeln so bekannt wie die Gipfel. Man wandert und steigt und schwitzt, dann steht man belohnt auf der Passhöhe. Man hat einen wichtigen Abschnitt hinter sich und schaut in eine neue Welt hinein. Das kommt auch im menschlichen Leben vor. Das Leben ist wie eine Wanderung und ein paar Mal steht man auch auf so einer Furgel, die zwei Abschnitte trennt. Zum Beispiel an wichtigen Examentagen, an einem Hochzeits- oder einem Todestag. Aber komm, jetzt wollen wir etwas essen. Sie suchten einen bequemen Platz und setzten sich hinter die Rucksäcke. Während sie Brot und Käse aßen, nannte der Vater noch die Namen der Berge, die von hier aus zu sehen waren, und sagte dann: «Hier musst du nun auf mich warten. Es wird da hinten etwas schwieriger, man muss stellenweise klettern, und ich habe der Mutter versprochen, dich nicht an solche Orte mitzunehmen. Du wirst zwar schon durchkommen, du bist gewandt genug und auch schwindelfrei, aber ich habe es versprochen. Es ist auch mir selber recht, dass du da bleibst. Ich möchte nämlich gern wissen, ob auf dem breiten Band dort links oben Gämsen hinüberwechseln. Das kann aber noch 2-3 Stunden dauern, bis sie allenfalls kommen, je nach dem Standort, wo ich sie antreffe, und du brauchst nicht besonders darauf zu achten. Nur wenn du etwas Steinchen von dort herabrieseln hörst, dann bleib ganz still und pass auf. Sonst aber treib dich hier herum, wie es dich gelüstet. Du kannst zum Beispiel da vorn rechts auf den Hang hinüber, nur darfst du nicht zu weit in die Karren hinein. Und gib auch Acht auf die Kanten, manche sind messerscharf. Oder du kannst da links zurück an den Sonnenhang, vielleicht siehst du Munken, sie haben ein paar Baue dort. Und wenn ich um Mittag noch nicht zurück bin, dann iss etwas. Ich nehme auch etwas zu essen mit, für alle Fälle, aber den Rucksack lasse ich da.» Er nickte dem Knaben zu wie einem Freunde, der mit unseren Gedanken und Absichten ganz vertraut ist, und ging auf dem Grate bis zum schroff ansteigenden Fuß der nördlichen Kuppe. Dort hielt er mehr rechts und stieg über eine abschüssige Geröllhalde in ein Rasenband ein, das sich am steilen Osthang der Kuppe gegen Norden hinzog. Er wandte sich nach dem Sohne um, der ihm bis zur Geröllhalde gefolgt war und ihn nun gleich aus dem Blick verlieren musste, nickte ihm noch einmal zu und schritt dann aufrecht wie auf einer sicheren Brücke dem Abgrund entlang. Hier war noch gemäht, doch weiter hinten, wo das Band eine immer stärkere Neigung bekam und der Wildheuer beim Senseschwung wohl keinen richtigen Stand mehr gefunden hätte, lag das lange Gras dicht und glatt auf den schrägen Planken und hing wie ungeschorene Pferdemähne noch über den Rand ins Leere hinaus. Der Mann ging vorsichtig darüber hin, indem er zu seinem Halt mit beiden Händen Büschel um Büschel packte, bis er den breiten alten Geröllkegel sah, den er zum Abstieg erreichen wollte, und auf seinem grün überwachsenen mittleren Buckel Gämsen entdeckte. Er kauerte sich an den Hang, und griff zum Fernglas, wie der Jäger es ohne weitere Überlegung zu gewohnt ist, rutschte dabei aber sofort wuchtig ab und stürzte ausgerissenes Gras in den Fäusten lautlos in die Tiefe.
Knabe stand indessen auf dem Furkelgrat und schaute bald die nahe, bald die fernere Umwelt an, hochgestimmt wie ein junger Erbprinz, der das väterliche Reich ergreift. Gegen Osten fiel die Furkel mit einem schiefergrauen, bröckelnden Hang in eine weite, von grobem Schutt erfüllte Mulde hinab. An die Mulde schloss sich eine mannigfach gestaltete, hellgrüne Alpweide, die hinten zu dunkelgrünen Hügeln anstieg, und über diesen Hügeln hob ein Gebirgszug gleißende Sättel und Schneegipfel in den blauen Himmel hinein. Die lange Alpweide wurde rechts vom weißgrau schimmernden, nackten Rücken der Karrenwüste begrenzt. Links fiel sie zur Waldgrenze hinab, über den obersten Saum der dunklen Tannenwipfel hinweg aber stürzte der Blick haltlos in die gähnende Tiefe eines Tales, um sich jenseits an steilen Waldhängen wieder aufzurichten, hinauf zu bräunlichen Wildheuplanken und zu einer Kette von Weidebergen, die auf gleicher Höhe wie die Furkel grün in der leuchtenden Bläue standen. Der Knabe schaute dies alles an, ließ unersättlich den Blick auch immer wieder in die Runde kreisen und fand es über alle Worte großartig, einsam da oben mitten in dieser gewaltigen Welt zu stehen und sie anzuschauen, als ob sie ihm alleine gehörte. Er schritt den Grat nach beiden Seiten ab, ging dann auf den Sonnenhang zurück und fand dort wirklich ein Munkenloch, den offenen Eingang zur unterirdischen Wohnung von Murmeltieren. Nachdem er ihn untersucht hatte, legte er sich hinter einen Höcker und wartete mit großer Geduld, ob nicht so ein nussbrauner Pelzknäuel aus dem Loche schliefen wollte. Als ihm dies verleidete, ging er über den Grat hinweg gegen die Karrenwüste hinaus und betrachtete verwundert den nackten Felsboden, den das Eis der Urzeit zerpflügt, glatt geschliffen und messerscharf gezackt hatte. Um Mittag kehrte er auf den Grat zurück, aß etwas und legte sich hin, um das breite Band an der Ostkuppe zu beobachten, denn jetzt war es wohl so weit, dass dort oben Gämsen hinüberwesseln konnten. Er beobachtete es aufmerksam und lange, um sich nichts entgehen zu lassen, und wurde am Ende schläfrig. Manchmal schloss er die Augen, doch hielt er die Ohren offen und meinte, dass er es hören müsste, wenn Steinchen aus dem Band herabrieselten. Halb wach und träumerisch fühlte er, wie die Sonne immer weiter gegen Westen wanderte und das Licht auf Stein und Rasen wärmer, goldener wurde. Er schlief ein wenig ein und sah im Traum den Vater über die Geröllhalde zurückkehren. Er wachte wieder halbwegs auf und merkte, dass er geträumt hatte. Plötzlich aber hob er den Kopf und blickte verwundert um sich. Das warme Licht war erloschen, die Welt sah anders aus. Er stand auf, rieb sich die Augen und schaute herum. Die Sonne war untergegangen. Unsagbar still und klar standen ringsum alle Berge im ruhigeren Blau des Abendhimmels. Doch die nahen Felsenhänge, Karren und Matten waren schon ohne Glanz und Farbe wie von dunklen Schatten überhaucht. Er blieb lange stehen und regte sich kaum. Dann begann er zu warten. Das hätte er bis jetzt nicht oder nicht nur getan. Jetzt tat er nur noch das. Er wartete auf den Vater und wollte von nichts anderem mehr wissen. Der Abend rückte vor. Das Licht wich aus der Himmelsbläue, die Alpweiden versanken da unten in der Dämmerung. Es wurde auf einmal kühl. Die Tageswärme war wie weggeblasen. Die Dunkelheit nahm rasch zu, die Nacht brach an, im ungeheuren, schwarzblauen Gewölbe begann es zu glitzern. Der Knabe ging zur Geröllhalde und spähte, horchend und wartend, unablässig darüber hin. Ihm schien, die Stille werde immer noch stiller, der Himmel über ihm immer weiter, die Erde immer unscheinbarer. So großartig ihm bei Tag zumute gewesen war, so klein und verlassen fühlte er sich jetzt. Es wurde kalt und kälter, je weiter die Nacht fortschritt. Es war September, und auf dieser Höhe konnte es schon beim nächsten Wetterumsturz schneien wie im Winter. Der Knabe war nicht allzu warm gekleidet. Er hätte ja mit dem Vater am Abend rechtzeitig daheim sein sollen. Er fror und begann auf dem Grate hin und her zu laufen, um sich zu erwärmen. Einmal blieb er mitten im Laufe stehen und starrte auf die Geröllhalde hinüber. Sein Herz klopfte rascher und die Erwartung verschlug ihm den Atem. Auf der Halde bewegte sich etwas. Eine kleine, graue Gestalt kam eilig daher und wuchs zu Mannesgröße auf. Und blähte sich und war der verwehrende Kopf ein dicker, grauer Nebelschlange. Grausam betrogen sah er zu und wurde zornig. Nicht auf den Nebel, so töricht war er nicht, sondern einfach darüber, dass er in seiner furchtbar ernsten und dringenden Erwartung genarrt werden durfte. Mit düsterer Miene wandte er sich ab, und da entdeckte er noch eine Nebelzunge, die aus der finsteren Tiefe des Tales da draußen hoch in die Dämmerung hinaufleckte. Während er dorthin schaute, stieg es nah vor ihm wie dichter Rauch empor und hüllte ihn rasch und lautlos ein. Er stand in schwarz-grauer Dunkelheit und sah nichts mehr. Und da er wusste, wie leicht man im Nebel sich schon nach kurzen Gängen verirren oder doch in der Himmelsrichtung täuschen kann, blieb er stehen. Von Zeit zu Zeit rief er, eher zuversichtlich als ängstlich, so wie man etwa im Walde einen Begleiter ruft, den man eben noch gesehen hat. »Hallo!« Er besaß eine helle, kräftige, noch ungebrochene Stimme, doch ihm schien, die Finsternis schlucke ihm den Ruf vom Munde weg, und so rief er lauter. Nach einer unbestimmten Frist wehte der Nebel auf einmal in Schleiern auseinander und gab den Blick zum besternten Himmel frei. Dann quoll er wieder heran, blieb für eine Weile und wich abermals. Das war im Herbst nichts Ungewöhnliches. Es geschah bei Tag und Nacht in den Bergen häufig. Doch dies andauernd gleichgültige und gespensterhaft ergebnislose Huschen und Verwehen rührte dem einsam Wartenden mit kalten Schauern an die Seele. Als aber nach einer weiteren, unbestimmten Frist die Nebel unter einem geheimen Druck wieder teilweise wichen, begann ihm auch die klare Gebirgsnacht selber zu ängstigen. Das bleiche Schimmern der Karrenwüste, das geisterhaft in der Dämmerung schwebende Weiß der Schneeberge, die dunkel gähnende Taltiefe und das nahe, starke Glitzen der doch so trostlos fernen Sterne, dies alles erschien ihm immer unheimlicher, je länger es dauerte, und sein lebenswarmes, banges Kinderherz begann zu verzagen. Er rief jetzt nicht mehr, es war ja nutzlos, aber nach einer Weile sagte er kleinlaut, mit einem leisen Ton des Vorwurfs, wie ein Kind, das sich im Dunkeln ängstigt, »Vater!« Zwischen Mitternacht und Tagesgrauen erschrak er beim dröhnenden Schrei einer fremden Stimme, einem anrufenden, rauen Jauchzerschrei. Gleich darauf hörte er vom Westhang der Furkel her knirschende Schritte. Er horchte auf und rief, »Hallo!« Der Mann antwortete und kam rasch herauf.
Es war der Wildhüter. Er blickte den Knaben an, sah sich auf dem Grate um und fragte, »Wo ist der Vater?« Der Knabe gab Auskunft. Der Wildhüter schwieg einen Augenblick, dann sagte er, »Ja, warte du hier, es kommen noch zwei Mannen herauf, denen sagst du, sie sollen hier auf mich warten.« Er verstummte und schien noch etwas zu bedenken. »Die Mutter hat im Tal unten anfragen lassen«, erklärte er darauf ruhig, mit einer Bewegung des Gesichts gegen den Knaben hin, um anzudeuten, von welcher Mutter die Rede sei. »So gehe ich jetzt nachschauen«, schloss er und ging weg und stieg über die Geröllhalde ins Rasenband ein, wo er die Laterne anzündete, die er mitgebracht hatte, und mit dem schwankenden Lichte verschwand.
Er kehrte bald zurück und löschte die Laterne, kam aber nicht auf den Grat, sondern stieg die Halde hinab. Seine rutschenden Schritte knirschten im nachgiebigen Steingeröll, dann wurden sie fester und entfernten sich unten dem Fuße der Ostwand entlang. Über den Schneebergen graute die Morgenfrühe, als wiederum ein heftig anrufender Jauchzer von der westlichen Alp herklang. Der Knabe gab mit fast versagender Stimme Antwort, und die zwei Mannen kamen herauf. Einer von ihnen war der Hirt, der gestern früh die Herde zu Tal getrieben hatte. Sie nahmen den Bericht des Knaben entgegen, nickten und warteten. Als der Wildhüter zurückkam, begann es über den östlichen Bergen schon goldhell zu tagen. Er kam über die Geröllhalde, die zwei Mannen gingen ihm entgegen und blieben bei ihm stehen. Der Knabe war ihm ein paar Schritte gefolgt und sah zu, wie die drei Männer leise miteinander sprachen. Er sah, wie sie forschend auf ihn blickten und wie sie mit gedämpfter Stimme zu beraten begannen. Er stand da, bis sie langsam auf ihn zukamen und seine Knie zitterten. »Es ist am besten, wenn du jetzt heimgehst«, sagte der Wildhüter. »Du kannst gerade mit ihm da gehen.« Er deutete mit dem Kopf auf den Rinderhirten. »Er muss auch hinab. Ihr habt den gleichen Weg.« Der Knabe starrte dem Wildhüter ins Gesicht und schwieg wie gewürgt. Dann ging er langsam zwischen den Männern hindurch, blieb regungslos stehen und blickte keinen mehr an. Der Hirt forderte ihn auf, nun mitzukommen, und der Wildhüter sprach ihm auch zu, aber er wandte sich nur weg. Die Männer berieten noch einmal, dann ging der Hirt ohne den Knaben, er entfernte sich eilig mit sprunghaften Schritten gegen die Alp hinunter. Der Wildhüter aber sagte, «Wenn du da bleiben willst, verbieten kann ich dir das nicht. Doch wäre es besser, wenn du etwas allgemach heimzugingest. Die Mutter wartet ja auf dich. Wir müssen jetzt wieder da hinab.» Der Knabe brachte kein Wort heraus. Er stand da und blickte mit weit geöffneten Augen entsetzt ins Leere. Als aber die zwei Männer in die Geröllhalde hinabstiegen, folgte er ihnen unversehens. Der Wildhüter hörte es und erwarte ihn am Fuße der Ostwand. «Du darfst nicht mitkommen», erklärte er. «Es ist ganz gewiss besser für dich, wenn du nicht mitkommst.» Da der Knabe stumm und wie erstarrt vor ihm stehen blieb, legte er ihm den Arm um die Schultern und fuhr mit gedämpfter Stimme gütig fort. «Du musst dich jetzt ein bisschen zusammennehmen und vernünftig sein. Du bist ja kein Kind mehr. Und such es halt in Gottes Namen zu ertragen. Man kann's nicht ändern.» Der Knabe entzog sich dem Arm des Mannes und kehrte ihm den Rücken. Ein ungeheurer Schmerz zerriss sein Gesicht und Tränen stürzten ihm aus den Augen. «Lass uns allein!» bat der Wildhüter. «Denk an die Mutter, sie braucht dich jetzt und wartet auf dich. Leb wohl, du!» Er entfernte sich langsam der Felswand entgegen. Der Knabe wusste nun, was geschehen war, aber er konnte es nicht fassen. Er wurde wie von einer mächtigen Faust umklammert und geschüttelt und ging nicht vom Fleck. Langsam sank er da nieder, wo er stand, blieb mit gekrümmtem Rücken liegen und konnte kaum mehr atmen vor Schluchzen. Der Wildhüter sah das noch, er schüttelte den Kopf und kehrte mitleidig um. Als aber der Knabe merkte, dass jemand auf ihn zukam, blickte er auf, erhob sich rasch mit einem Ausdruck von Trotz im schmerzverzerrten Gesicht und stieg die Halde hinab. An der Furkel ging er zu den Rucksäcken, hängte sich beide an den Rücken, zuerst den kleineren, dann den größeren, in dem sich noch ein Kochgeschirr und Wässwaren befanden und der ihm bis an die Beine hinabhing. Er stieg den Westhang hinunter. Immer weinend ging er über die verlassene Alpweide und kam zu der felsigen Enge, die vor ihm aufleuchtete wie ein goldenes Tor. Hier, wo sich gestern zur selben Stunde vor seinen beglückten Augen diese mächtige Hochwelt aufgetan hatte, schaut er noch einmal zurück. Die Sonne blitzte ihm entgegen. Er sah die Furkel, ein wilder Schmerz riss an seinem Gesichte und von einem bitteren Schluchzen geschüttelt, wandte er sich ab. Er stieg in den Wald hinunter und kam zu der Stelle, wo sich der Herde begegnet waren und der Vater mit dem Rinderhirten gesprochen hatte. Dann zur schmalen Brücke über den stiebenden Bach, wo sie in die Tiefe des Haupttales hinuntergeschaut und zum letzten Mal das Flüsschen gesehen hatten, das auch jetzt unter dünnen Nebelschwaden in vielen Windungen westwärts zog. Er erkannte all das wieder, aber nun war er allein. Mit einem abweisenden Blick seiner nassen Augen ging er weiter. Als er jedoch im Waldrand den grün überwachsenen Block sah, von dem herab der Vater den großen Fuchs geschossen hatte, überwältigte es ihn von Neuem. Dasselbe geschah ihm auf der kurzen, ebenen Strecke, wo der Vater einen Marsch gepfiffen, wo sie im Takte gegangen und einander lachend angeblickt hatten. Er stand so nach jeder bangen Atempause gewalttätig auf und wälzte sich auf ihn wie im Traum das unfassbar Bedrohliche, unter dem man an Leib und Seele wehrlos zu ersticken meint, nur dass es jetzt als etwas Wirkliches wach erdulden musste. Er verweilte aber nirgends und sah bald das kleine Bauerndorf vor sich, das sie gestern bei Tagesgrauen verlassen hatten. Am Dorfeingang begegnet er dem Rinderhirten, der, von müßig herumstehenden Leuten aufgehalten, mit irgendeinem Traggerät schon wieder unterwegs war. Der Hirt trat auf ihn zu und wollte mit ihm reden. «Wir haben daheim berichtet», sagte er gedämpft. Der Knabe hielt nicht an, er ging mit dem abweisenden, eigensinnigen Trotz, mit dem er sich jetzt zu panzern begann, erhobenen Hauptes weiter. Die Leute traten schweigend beiseite und blickten ihn an. Zwischen den paar Hütten und Häusern begegnete er anderen Dorfbewohnern, die mitleidig zusahen, wie er verweint und grimmig verschlossen mit einem viel zu großen Rucksack daherkam. Und aus dem Gasthaus, wo er mit dem Vater übernachtet hatte, rief ihm die Wirtin zu, er könne heimfahren, er möge doch in Gottes Willen hereinkommen und einen Augenblick warten. Er sah weder rechts noch links. Er wanderte eilig talaus, das weh- und trotzig gespannte Gesicht erhoben, den tränenfeuchten Blick in die Ferne gerichtet. Er wanderte in das nächste größere Dorf, geradewegs zur Mutter, die ihn erwartete, und sein leidenschaftlicher Schmerz stürzte in ihre tiefe Erschütterung, wie nach einem Ungewitter der wild schäumende Bergbach in den trüb und mächtig strömenden Fluss, der ihn einem größeren Ziel entgegenführt.